Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Steinreich. Schön, dass du dabei bist und danke, dass du gerade zuhörst. Ja, letzte Woche erreichte mich eine E-Mail von Martin Leidig. Ich bekomme ja Gott sei Dank und netterweise oft E-Mails von euch. Und der Martin schrieb mir: Hey, was hältst du jetzt von Kapitalanlagen, Immobilien in den USA? Habe ich gedacht, aha, okay, interessant. Ich meine, typischerweise, klar, Immobilien in den USA, Florida, war mal ganz hip, doch bevor jetzt dieser Dubai-Hype kam, gerade bei Golfern, die eigenen Ferienhäuser und so weiter. Aber Kapitalanlagen in den USA, dachte ich mal, ruf's den mal an. Habe ich getan. Wir haben uns ein paar Stunden unterhalten. Tatsächlich, und es war echt mega interessant und spannendes Gespräch, dass sie gesagt habt, so, und wir machen jetzt hier eine oder zwei Podcast-Folgen, und ich finde das Thema unglaublich spannend. Und deshalb freue ich mich total, dass heute der Martin Leidig da ist. Martin Leidig, du kommst aus Schwäbisch Hall, ist das richtig? Ja.
Hi, Ute.
Aus
Ja,
dem
genau.
Schwäble,
Ich komme
Ländle.
aus Schwäbisch Hall, aus dem Süden in Deutschland. Muss aber direkt dazu sagen, auch wenn wir Schwäbisch Hall heißen, wir sind keine Schwaben, und da legen die Haller auch sehr, sehr viel Wert drauf, dass sie keine Schwaben sind.
Okay, gut. Dann ist es so.
Wobei auch
Ja.
ich nur zugezogen bin, ich kann da nicht mitdiskutieren.
Okay, wo kommst du ursprünglich her, Martin?
Tatsächlich bin ich gebürtig aus Polen, und exakt an meinem zweiten Geburtstag vor 36 Jahren, wer rechnen kann, hat es rausbekommen, ich bin 38, sind wir hergezogen. Tatsächlich schon in Schwäbisch Hall, in die Region, nicht direkt in die Stadt. Aber ja.
Aber der Slang ist durchaus da von der Stimme, dass
Ja,
doch das
doch,
ist
doch, doch,
dieses
doch.
Nicht-Schwäbisch-Schwäbische
Genau,
kommt
genau,
da
genau.
durch.
Genau, so ein bisschen was kommt durch,
Badische.
ja.
Okay. Ja, schön. Ja, also, wie gesagt, Martin Leidig. Ich habe dann natürlich gegoogelt, es ist ja klar, ich habe ihn gefunden. Ich habe ihn auf LinkedIn gefunden, auf Instagram. Und ich fand, verdammte Hacke, das ist echt ein bunter Hund. Ja. Also zum Beispiel LinkedIn, Unternehmer und Investor, Immobilien, Cashflow und Beteiligung, Prozess- und Wachstumsstrategien für Unternehmer, Deal statt Theorie und so weiter und so weiter. Und ich fand also auch dich so als Persönlichkeit wirklich spannend. Und ich habe gelesen, du bist eigentlich Ingenieur. Was hast du denn studiert? Was für ein
Genau,
Ingenieur?
ich bin über Umwege zu den Immobilien gekommen. Ich habe ganz klassisch Maschinenbau studiert in Ulm. Habe auch tatsächlich, also ich habe in Schwäbisch Hall mein Abitur gemacht und bin dann ganz klassisch Maschinenbau studieren gegangen. Da wusste ich noch nicht so richtig, was ich machen will. Ingenieurstudium hat sich gut angehört. Bin studieren gegangen, habe das auch abgeschlossen und habe dann in Schwäbisch Hall bei den örtlichen Stadtwerken, also bei einem Energieversorger, als Projektingenieur angefangen. Und habe da Großbaustellen geleitet im Münchner Raum, in Schwäbisch Hall selbst und in Bonn. Also so ganz klassisch als Bauleiter unterwegs gewesen. Noch gar nichts mit Immobilien zu tun gehabt, noch gar nichts mit Unternehmensbeteiligung zu tun gehabt oder Kapitalanlagen, sondern so ganz klassisch unterwegs gewesen. Genau. Dann habe ich das 2 Jahre lang gemacht. Das habe ich wohl ganz gut gemacht, weil ich dann auch recht schnell, da war ich dann 25, genau, mit 23 habe ich angefangen, mit 25 wurde ich dann befördert und durfte das, was ich vorher gebaut habe, dann auch verantworten. Also die Netze, die ich gebaut habe, habe ich dann verantwortet und betrieben. War auch eine super spannende Zeit, weil mit 25 dann in Personalverantwortung direkt überzugehen, war herausfordernd. Ich musste sehr, sehr schnell lernen, weil ich als Vorgesetzter der Jüngste im Team war. Und
Das kenne ich.
wer mit Monteuren, Handwerkern schon mal zu tun hatte, da geht es ein bisschen rauer zu. Also das ist nicht der Bürojob, die sind direkt. Und dann, wenn man ja. Wenn man der Vorgesetzte ist und das Durchschnittsalter ist quasi doppelt so alt wie man selbst, hat man da zu Beginn sehr viel Spaß. Aber ich habe sehr viel gelernt in der Zeit.
Ja, und ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man überzeugt durch Leistung, durch Persönlichkeit, dann folgen die einem auch. Also dann ist man wirklich akzeptiert und dann läuft es auch. Und
Ja.
es ist eine harte Schule, stimmt, aber ich finde, es ist, wie du sagst, man lernt unheimlich viel. Und dann merkt man erst, was man anfangs für Fehler gemacht hat und die macht man nie wieder. Es ist schon eine Schule auch fürs Leben, gell?
Ja, definitiv. Also ich habe sehr, sehr viel gelernt. Vor allem war es auch immer so ein Zwiespalt in meinem Alter. Also meine Kollegen waren, wo ich der Vorgesetzte von war, die waren fast alle doppelt so alt wie ich. Die, die in meinem Alter waren, die hatten aber auch erst frisch angefangen. So war ich im Zwiespalt zwischen die in meinem Alter sind eigentlich auf Mitarbeiterebene und wollten nichts mit mir zu tun haben, in die, also zumindest nichts privat, so ja, der ist ja Vorgesetzter. Und die, die so auf meinem Level war, von der Führungsebene her, die waren aber wiederum doppelt so alt wie ich. Das heißt, du warst immer so im Zwiespalt zwischen, also es war wirklich eine sehr prägende Zeit. Aber wie du richtig sagst, das hat dann sich auch alles zum Positiven gewendet. Ich will jetzt nicht sagen, dass 100% aller Mitarbeiter mich dann mochten und toll fanden. Aber zum Großteil hat das schon sehr, sehr gut funktioniert dann am Ende doch auch, ja.
Ja gut, dann hattest du diesen Job und dann?
Genau, und dann kam irgendwann mal, ich sag mal so nach 8 Jahren dann in der Verantwortung, man hat dann ganz in Ordnung verdient und das Geld musste irgendwo hin. Ich wollte es nicht auf dem Konto liegen lassen. Mein Spruch ist da immer, auf dem Girokonto schimmelt das Geld, das muss irgendwo anders hin, das muss arbeiten. Und da habe ich zum ersten Mal Berührungspunkte gemacht. Ganz klassisch Robert Kiyosaki,
Ach ja,
gelesen Rich
der
Dad Poor
Klassiker.
Dad, der Klassiker schlechthin. Und
Okay.
mich dann mit Immobilien auseinandergesetzt. Zwischendurch noch so Ausflüge Richtung Aktien und ETFs gehabt. Da habe ich auch gelernt, dass wenn man da zu oft hin und her springt und keine Ahnung hat, Geld verliert. Und dann sind es die Immobilien geworden. Und weil ich Ingenieur war und technikaffin war, lag mir das irgendwie mehr wie der trockene Aktienmarkt. Und dann habe ich so ganz klassisch eine erste kleine Kapitalanlage Immobilien bei mir in Schwäbisch Hall gekauft. Da war mir auch wichtig, dass ich da irgendwie Zugang zu habe. Also ich wollte jetzt nicht so diese renditestarken irgendwo ganz im Norden oder im Osten, in NRW irgendwo. Das war mir zu weit weg. Und das war dann noch nebenher. Da habe ich auch noch nicht an Unternehmensbeteiligung gedacht, sondern
Klar.
ich einfach nur, mein Geld muss irgendwo hin.
Ja.
Immobilien klingen vernünftig.
Ja.
Weil ich per se aber ein sehr umtriebiger Mensch bin, habe ich mich da reingelesen, reingefuchst. Und dann lernt man ja sehr schnell sehr viel. Mittlerweile im Internet findest du ja fast alles an Informationen, was du brauchst. Also es ist nicht mehr so, wie es früher ohne Internet der Fall war. Du hast Informationen im Überfluss. Die Kunst ist es, die richtigen Informationen
Ja,
eigentlich rauszuziehen.
so ist es, ja.
Und das habe ich dann gemacht und hatte Spaß dran und habe schnell die nächsten Immobilien gekauft. Nicht mehr in Schwäbisch Hall, aber auch noch in der Nähe von mir, war eine Stunde weg. Irgendwann mal ist dann das Eigenkapital ausgegangen und dann hat man sich informiert, wie kann man sowas noch geschickter machen, weil so alle 2, 3 Jahre eine Immobilie kaufen macht schon Spaß, aber andere haben es irgendwie anders gemacht. Und dann informiert man sich über Finanzierungsprodukte, rollierendes Eigenkapital, andere Finanzierungsformen. Auch Fix und Flip ist mir da über den Weg gelaufen, fand ich auch super spannend. Hab dann einen Bekannten von mir, der Handwerker ist, überreden wollen. Du, wir können das auch. Wir können fix und flippen. Ich kalkuliere das Projekt und du renovierst, machst du ja ohnehin schon.
Ja.
Fand er irgendwie nicht cool. Hat er nicht gemacht.
Tatsächlich. Und was war denn der Grund? Warum hatte der abgesagt?
Ja, das ist wie Handwerker heutzutage auch, die haben genug Aufträge. Die sind
Ah,
teilweise
okay.
satt, die haben genug Aufträge, die sagen, bleib mir weg mit dem Zeug, ich mach meins. Also ich habe festgestellt bei Handwerkern, Das ist ein eigener Schlag von Menschen, die
Mhm.
sagen gerne, ja, das mache ich seit 20 Jahren schon so, wieso soll ich jetzt irgendwas ändern?
Was war denn da dein Modell? Hättest du ihn mit ins Boot geholt oder hättest
Genau,
du ihn
genau.
ausgezahlt? Also du wolltest ein gemeinsames Business quasi, sagen wir mal,
Genau,
kreieren mit ihm.
so weit war ich da noch gar nicht, dass ich an
Okay.
Business gedacht habe. Das
Ach
war
so.
wirklich nur, lass uns da mal was kaufen und wir renovieren und verkaufen das und schauen, ob das funktioniert.
Ach
Und
so.
wenn es
Okay.
funktioniert, schauen wir das, in was für einer Form wir das machen
Ja.
können.
Du, und dann vor, kurz noch, du hast vorher gesagt, du hast da die ersten Immobilien gekauft und danach ging es Eigenkapital aus. Das heißt, du hast die ohne Finanzierung gekauft, die ersten
Nein,
Immobilien.
nein, ich habe die finanziert,
Schon,
aber
aber okay.
so ganz klassisch Nebenkosten mitgebracht,
Ja,
20% EK
okay. Ah
mitgebracht.
ja.
Und dann hat man aber die ersten 5 gekauft und dann war
Ja, und
halt
dann,
das Eigenkapital
so
weg.
ist es ja, genau. Das ist der Klassiker. Bis zu 5 geht's gut.
Genau, dann ist Eigenkapital weg. Dann lernt man auch irgendwann mal, dass die Bank anders rechnet als
Ja.
man selbst in der Haushaltsrechnung. Und dann denkt man sich rückwirkend, okay, mit dem Wissen, welches ich jetzt habe, hätte ich anders finanziert. Aber
Ja,
so
stimmt.
lernt man. Die ersten Deals sind meistens nicht die besten.
Aber das stimmt gar nicht, weil ich finde das, also ich bin da tatsächlich anderer Meinung. Du bist am Anfang auf der sicheren Seite und es gibt dir auch eine gewisse Sicherheit. Du hast deine 20, klassisch deine 20% Eigenkapital und das ist ja, wie du sagst, der Klassiker, aber du musst ja irgendwann anfangen und da fühlt man sich nur relativ sicher. Die Bank beglückwünscht dich, das ist alles gut
Ja.
und es ist auch nicht so schlecht, wenn man ein paar Immobilien hat mit mehr Eigenkapital drin. Das muss
Nein,
ich
das
auch
ist
mal
nicht
sagen.
schlecht. Also überhaupt nicht. Also ich rate auch jedem, Eigenkapital auch zu nutzen, was man heutzutage teilweise sieht im Kapitalanlagebereich. Und ich sage, puh, schwierig, ist sehr oft überhebelt, also wirklich
Ja.
überhebelt. 110, 120% Finanzierungen auf dem Papier schön. Wenn du privat aber mal Themen bekommst und liquidieren musst, und dann
Genau.
sagt die Bank, ja, okay, wir zahlen dir den Objektwert, aber da sind halt immer noch 110% drauf, dann musst du Geld mitbringen.
Ja,
Dann
genau.
musst du in der Notsituation Geld mitbringen. Also sehr, sehr schwierig. Ich habe auch immer geschaut, auch danach, als ich anders finanziert hatte, dass ich nicht über 80% Beleihungswert in meinem Portfolio komme, sondern
Ja,
drunter
genau. So,
bleibe.
dass das Gesamtding, dass das passt.
Genau,
Also
genau, genau.
ich bin auch deiner Meinung und wie gesagt, ich finde, zum Anfangen ist es super, wenn du dann die Erfahrung hast, weil es kommt ja auf die Immobilien drauf an. Ja.
Genau.
Und ich meine, wenn du nur drei Immobilien hast und du hast einen Mieter, der dir diese eine Immobilie pulverisiert, schwierig.
Genau. Also was ich meinte mit anders finanziert ist, dass ich auch andere Objekte gesucht habe, wo man entwickeln kann. Entweder kaufmännisch entwickeln, die Mieten, oder einfach technisch entwickeln, noch was ausbauen, was renovieren, um einfach den Wert zu hebeln,
Ja,
um
cool.
dadurch
Ja.
mehr Puffer reinzubekommen.
Ja,
Das habe ich dann
genau.
später gemacht.
Ja.
Aber die ersten waren nicht, wie gesagt, monetär gesehen, nicht die besten, aber mit die wichtigsten, weil man einfach Sachen
Ja.
gelernt hat und die
Ja.
waren aber sicher. Also
Ja.
man sollte auch nicht einsteigen mit einem Sanierungsobjekt, ein Aufteilerprojekt,
Ja,
wo man
genau.
das
Sehe
Grundstück
ich genau.
abteilt oder sowas. Also nein, Finger weg von. Erstmal den Fuß ins
Safe
Wasser
und simple.
halten, bevor man die Arschbombe
Ja. Hast du die eigentlich noch, die ersten Immobilien? Oder hast du die
reinmacht. Ja,
verkauft?
die erste habe ich tatsächlich noch.
Aha.
Ich verkaufe zwar aktuell welche, um dann in den USA was zu machen, wo wir ja noch drauf kommen. Aber die allererste, die habe ich tatsächlich noch, genau.
Und privat alles, die ersten zumindest.
Die ersten privat, genau.
Ja,
Die
genau.
ersten privat. Irgendwann mal ist dann die Struktur mit dazugekommen, eine Holding dazugekommen, dann sind auch Immobilien in die Holding reingekommen, in Gesellschaften drunter, aber die ersten waren noch ganz klassisch privat, im Privatbestand gehalten, genau.
Okay, gut. Ja, gut. Also, du hast dann dein ganzes System geändert. Du warst dann 8 Jahre in deinem Job und wie ging es dann weiter?
Genau, dann hatte ich, wie gesagt, den Handwerker ein Jahr lang versucht zu
Ja.
überreden. Und ohne Erfolg. Und nach circa einem Jahr, als er dann in einem meiner Objekte, als ich ihm gesagt habe, du kannst du hier mal renovieren, hier ist jetzt die Dreijahresfrist durch, hier kann man mal renovieren. Dann hat er renoviert und ich habe ihm nebenher so erzählt, wie ich das eingekauft habe, was ich da mache. Ich hatte dann noch eine Kurzzeitvermietung, also eine Monteursvermietung mit drin und habe ihn so durch die Zahlen geführt. Und dann hat er plötzlich doch Spaß bekommen. Und dann habe ich gedacht, ich versuche es nochmal und konnte ihn dann überreden nach einem Jahr. Und dann haben wir das erste Objekt tatsächlich zusammen gekauft, renoviert und wieder verkauft. Das noch in einer Zwangs-GbR, also wirklich zusammen, beide privat. Man bildet dann ja automatisch eine
Ja,
GbR zusammen.
genau.
Aber wir wollten erstmal, wir haben da auch kein Konstrukt, also bewusst nicht irgendwie in der GmbH oder so, was wir gesagt haben, erstmal testen,
Ja,
wollten uns
stimmt.
abtasten,
Ja, klar.
wollten ja, das ganze Fix- und Flip-Spiel einfach mal durchspielen, bevor wir da jetzt Großgeld investieren in eine Firmenstruktur.
Ja, finde
Aber
ich
das hat
ganz
super
wichtig.
funktioniert. Wir haben da 40.000 Euro Gewinn vor Steuern gemacht, ging gut durch und dann haben wir gesagt, okay, jetzt gründen wir eine
Und
Gesellschaft.
wie habt ihr denn die Handwerkskosten intern verrechnet? Wie habt ihr denn das gemacht? Weil das kommt da immer wieder als Frage.
Genau, also er ist ja Handwerker, er hat seine
Ja.
Handwerksfirma immer noch. Wir sind dann gemeinsam in eine Gesellschaft rein, also in eine GmbH in dem Fall. Und er hat dann als damals noch im Einzelunternehmen, mittlerweile auch nicht mehr, aber damals noch im Einzelunternehmen, die Handwerksarbeiten ausgeführt und eine Rechnung gestellt an unsere GmbH. Und da gab es natürlich einen vergünstigten Satz. Er hat dann nur mit einem leichten Gewinn kalkuliert. Kann es gar nicht sagen, wie viel. Ich glaube, da waren dann 5% Gewinnmarge drauf oder
Also
so.
quasi Einkaufspreis bei den Materialien und bei der.
Einkaufspreis, Lohnkosten,
Naja,
und dann
klar.
5% Gewinnmarge drauf und dann eine
Ja.
Rechnung gestellt an unsere gemeinsame
Ja.
Gesellschaft.
Ja.
Weil da muss man ja auch steuerlich aufpassen, dass es nicht irgendwie verdeckte Gewinnausschüttungen
Das ist es
oder
nämlich,
so ein
darauf
Quatsch
wollte ich
gibt.
raus. Ja, genau.
Genau.
Dass es da nicht so easy peasy ist, dass man sagt,
Nein, das
hey, da.
darf man nicht einfach so von links nach
Genau.
linke Tasche, rechte
Richtig,
Tasche ist
genau.
nicht. Man muss immer fremdüblich. Ja, wir waren nicht fremdüblich, aber er hat nachweislich Gewinn erwirtschaftet.
Ja.
Dadurch war es dann auch in
Ja.
Ordnung.
Ja, genau. Also wirklich auch hier an der Stelle mein Tipp, nicht ohne Steuerberater. Nicht einfach
Genau.
drauf los, sondern überlegen, wie mache ich es richtig. Und das geht
Genau.
nur mit dem Steuerberater.
Genau.
Genau.
Und auch, wir haben ja dann auch mit Darlehen in der Gesellschaft gearbeitet, da auch ganz wichtig, nicht da irgendwie Geld reingeben und 1% Zinssatz. Es muss fremdüblich
So
sein,
ist es, ja.
das immer mit dem Steuerberater abklären.
Ja.
Sonst kommt dann wirklich schnell in verdeckte Gewinnausschüttung, Steuerhinterziehung, Steuernachzahlung.
Ja, genau.
Genau. Also zu dem Zeitpunkt hatte ich dann, ich weiß gar nicht, ob ich es parallel gegründet hatte oder ein paar Monate vorher meine Holding gegründet, weil dann klar war, okay, es läuft darauf raus, dass ich eine Gesellschaft gründen werde, die operativ tätig ist in diesem Fix- und Flip-Bereich. Und weil ich ja noch mein Angestelltenverhältnis hatte, war mir klar, ich brauche das Geld nicht, ich muss davon nicht leben. Habe mich mittlerweile auch eingelesen in Gesellschaftsformen und mir war klar, ich möchte da eine Holding drüber, weil ich das Geld einfach für sich arbeiten lassen möchte. Ich ziehe da nichts raus, ich lebe von meinem Angestelltenverhältnis und will die Gesellschaft wachsen lassen. Und deshalb dann auch die Holding gegründet, rein als steuerliches Konstrukt. Und da kam dann diese Fix- und Flip Sache dazu, dann kamen noch so Exoten dazu, wie aus dem E-Commerce-Bereich, wo ich auch sehr viel Geld verloren habe und festgestellt habe, das liegt mir nicht, da habe ich keine Ahnung von und werde es auch nie wieder tun.
Also auch keine Ahnung, macht ja
Genau.
nichts.
Ja, da ist immer noch eine Gesellschaft drin, die aktuell in der Abwicklung ist, aber die ist schon lange in der Abwicklung. Ja, hat keinen Spaß gemacht. Da bin ich auch wirklich auf eine Gruppe von Personen gestoßen, die sehr gute Vertriebler waren, die mich da mit reingezogen haben. Am Ende des Tages waren es aber tatsächlich nur Vertriebler.
Ja.
Heißt, die Arbeit dahinter, die hat dann keiner gemacht, die gemacht hätte werden müssen, dass das Ganze erfolgreich ist. Und ohne Arbeit kommt halt auch kein Erfolg. Dann kann man gleich Lotto spielen gehen und das Beste hoffen. Hat da nicht funktioniert. Ich habe gut Geld verloren, viel gelernt, aber auch leider Geld verloren dabei.
Ja. Klar.
Danach bin ich so in dem Metier der Immobilien geblieben. Jetzt mal so einen kleinen Sprung. Ich bin weiter Angestellter geblieben und dieses Immobilienthema ist dann immer größer geworden. Dann kam die nächste Gesellschaft, also noch zwei weitere dazu, die im Fix- und Flip-Bereich tätig waren. Ich habe jetzt vor knapp über einem Jahr ein Maklerunternehmen gekauft, welches deutschlandweit dann auch Immobilien vermakelt, also ganz klassisch Wohnimmobilien. Das kam auch so aus dem Schmerz heraus, aus dem Fix- und Flip-Schmerz, dass wir eigene Objekte gemacht haben, die sie im Vertrieb nicht hatten. Das haben wir immer an Makler gegeben. Aber es gab gute, es gab aber auch weniger gute. Und wir hatten dann auch ein Projekt, wo die Makler weniger gut waren. Und das Projekt musste dann auch rückabgewickelt werden, weil dem Käufer einfach Sachen versprochen wurden, die es an der Immobilie nicht gab. Man hat ihm die Immobilie auch nie vorher gezeigt. Er ist dann zur Übergabe zur Immobilie gekommen und hat gesagt, ja, wo steht das Haus, welches ich gekauft habe? Und dann mussten wir das Ganze rückabwickeln. Auch das hat Geld gekostet. Und das hat mich dann so geärgert, dass ich dann gesagt habe, jetzt machen wir das selbst. Dann hatten wir
Wobei,
zudem.
da kann man jetzt
Ja.
den Käufer auch nicht ganz aus der Verantwortung lassen, muss
Absolut
man schon
nicht.
sagen, gell?
Absolut nicht.
Also ich
Schaut euch
meine,
die Immobilien vorher an.
ja, also das finde ich ja wieder so blöd. Also es ist wie so oft, da kommen mehrere Dinge zusammen.
Genau, genau. Und zunächst hatte ich dann eine Maklerin angestellt, beziehungsweise eine, die es werden wollte, war immer noch in meinem Anstellungsverhältnis. Mittlerweile war ich also weg vom Projektleiter, war ich ja Abteilungsleiter irgendwann mal, also als ich dann das verantwortet hatte und wurde dann, das war jetzt vor 5 Jahren ungefähr, abgeworben durch einen Headhunter. Ist auch ganz witzig. Also wenn man in der Branche so auf Abteilungsleiterebene ist, kriegt man so quartalsweise von Headhuntern Anrufe.
Witzig, ja.
Und hatte mich an für sich nie interessiert, weil ich zufrieden war. Dann kam aber irgendwann mal ein Anruf von einem Headhunter, es wäre ein Geschäftsführerposten frei, war auch nicht weit weg von mir. Da war ich aber, was war ich da, 32, 33 um den Dreh. Und da habe ich gedacht, komm, versuch's einfach mal. In einer Branche, und das muss man tatsächlich so sagen, wo noch sehr viel mit älteren Herrschaften besetzt ist, ich nenne es mal so.
Also viel Papier.
Genau, habe ich gedacht, okay, versuch's einfach mal. Im Nachgang habe ich dann auch erfahren, der Aufsichtsrat wollte mich zunächst auch gar nicht einladen, aufgrund meines Alters. Und der Headhunter hat aber dann drauf gepocht, doch hört euch das an, dem seine Vita, weil ich dann auch nebenher noch Elektrotechnik studiert hatte und einen technischen Betriebswirt gemacht hatte, weil ich habe immer irgendwas gemacht, ich habe immer eine Beschäftigung gebraucht. Also nach meinem
Richtig.
Maschinenbaustudium dann noch Elektrotechnik studiert und technischen Betriebswirt gemacht. Und dann hat der Headhunter gesagt, hört euch das an, blendet mal das Alter aus. Der passt genau auf die Stelle, was ihr sucht. Und dann wurde ich da eingeladen, habe dann festgestellt, dass so ein Bewerbungsprozess bei einem Unternehmen mit Aufsichtsrat doch umfangreicher ist. Also da geht man nicht hin und stellt sich vor und kriegt das Ja oder Nein, sondern zunächst durfte ich zu dem Headhunter, habe ein Bewerbungsgespräch geführt, dann mit dem Geschäftsführer der Gesellschaft, dann mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden und dann musste ich mich auch noch mal dem Aufsichtsrat selbst präsentieren. Also es waren 4 Runden an Bewerbungsgespräch mit tatsächlich Prüfungssituationen in den Bewerbungsgesprächen, wo man einen Zettel bekommt mit einer Situation, lest dir das durch, du hast 15 Minuten Zeit, wir kommen gleich wieder und dann erzählst du uns, wie du das Problem löst. Auch das war spannend. Am Ende habe ich es irgendwie geschafft. Ich habe wohl überzeugt, irgendwas scheine ich doch zu können oder richtig gemacht zu haben in meiner Laufbahn und war dann relativ früh Geschäftsführer im Energieversorgungsbereich. Und habe aber parallel so da hatte ich schon meine Holding, habe dann auch im Bewerbungsgespräch schon gesagt, weil man muss ja auch immer zeichnen, dass man nichts anderes nebenher macht, beziehungsweise sich alles freizeichnen lässt. Wie gesagt, ich habe eine Holding, ich mache da was mit Immobilien, das muss für euch okay sein, weil das werde ich nicht sein lassen. Und das war dann auch in Ordnung und das wurde dann parallel immer weiter aufgebaut, wie gesagt, mit dieser Maklerfirma, die dann dazu kam, weil zunächst die Maklerin. Und da habe ich festgestellt, ja, ich habe ja noch mein Angestelltenverhältnis, ich bin jetzt Geschäftsführer von der Firma, auch von noch von Tochterunternehmen, die da drunter waren. Ich habe nicht die Zeit dafür, jemand hier anzulernen oder zu machen.
Ja.
Deshalb war für mich schon immer und deshalb auch dieses bunte Hund, was du gesagt hast.
Ja.
Alle Beteiligungen, die ich mache, bis auf eine, das ist so meine Vorratsgesellschaft, dass ich, wenn ich mal Projekte habe, diese nutzen kann. Aber alle Beteiligungen habe ich immer mit Partnern zusammen gemacht. Es kam so aus dem Schmerz raus, ich habe keine Zeit dafür, ich kann es nicht machen, ich bin ja noch
Ja.
im Angestelltenverhältnis. Und deshalb habe ich mir immer Partner geholt und alle Beteiligungen dann auch mit Partnern zusammen aufgebaut, die dann federführend die Sachen gemacht haben und ich im strategischen drumherum unterwegs war. Und alles aber jetzt immer in diesem Kontext rund um das Immobilienthema, sei es eine Kurzzeitvermietungsgesellschaft, Fix- und Flip-Gesellschaften, ein Maklerbüro oder jetzt auch eine Gesellschaft, die in den USA Immobilien ankauft.
Nur noch mal ganz kurz zum
Ja.
Maklerbüro. Weißt du, ich habe ja Immobilienbüro, ich bin ja Maklerin. Und wie stellst du denn die Qualität sicher? Ich meine, du hast absolut recht, dass es viele gibt, die keine Ahnung haben, wenig Ahnung haben, die das auch in Boden stapfen können, manche Objekte. Wie stellst du denn da die Qualifizierung und die Qualität dieser Leute sicher?
Du meinst der Leute, die dann vor
Die
Ort.
bei dir in der Maklerfirma arbeiten. Naja, genau, weil es kann ja sein, dass da auch jemand dabei ist, der genauso
Genau,
Makler
also
ist.
wir haben kein klassisches Maklerkonzept. Also wir haben die Aufbereitung der Immobilien läuft bei uns komplett zentral. Und da haben wir, ich bin Freund von Prozessen, deshalb hast du auch Prozessoptimierung bei mir gefunden. Weil ich das auch irgendwann mal, viele haben mich dann immer gefragt, wie machst du das, wie machst du das? Und dann teilt man sich immer mit. Und irgendwann mal hat einer gesagt, Martin, du bist auch blöd, stell doch da auch mal Rechnung für, weil du investierst da teilweise so viel Zeit. Und dann habe ich, also ich beantworte immer noch viele Fragen, aber wenn es dann größere Projekte
Ja.
werden, dann stelle ich Rechnung
Ja.
dafür.
Ja.
Also wir haben sehr, sehr gute Prozesse, wir haben eine eigene Akademie mit Videos aufgenommen, wie ist was auszuführen, in welcher Qualität. Also es gibt Vorlagen für jeden einzelnen Prozess, es gibt Videos zu jedem einzelnen Prozess.
Also klassisches Qualitätsmanagement eigentlich.
Exakt, wo genau
Ja, bin ich auch ein
festgelegt
Freund
ist,
davon.
wer muss wann was machen, in
Ja.
welcher Qualität,
Ja.
in der Aufbereitung. Und im Verkauf arbeiten wir mit Partnermaklern. Das heißt, die Besichtigung selbst vor Ort machen dann keine Angestellten von uns, sondern Partnermakler. Beispielsweise Leute wie du, die dann mit uns eine Kooperation haben und die Besichtigung machen. Und da prüfen wir natürlich auch, wir haben da Feedbackschleifen, Qualitätskontrollen. Wenn der Makler vor Ort nicht funktioniert, wenn die Leute sich beschweren, dann lösen wir die einfach den Vertrag wieder auf.
Gut. Ja,
Genau.
prima. Ja.
Genau, und ich hatte es jetzt um den Schwenk dann zum neuesten Projekt zu den USA zu machen. Ich hatte ja erzählt, oder du hast ja im Intro gesagt, ich komme aus Schwäbisch Hall. Und wer sich so ein bisschen für American Football interessiert, dem ist Schwäbisch Hall definitiv ein Begriff. Also, wir haben nicht nur die Bausparkasse hier. Viele glauben ja auch immer, Schwäbisch Hall sei eine Firma. Nein, Schwäbisch Hall ist eine Stadt.
Ja.
Es gibt zwar die Bausparkasse Schwäbisch Hall, aber auch die hat ihren Sitz nicht mehr hier. Die ist irgendwann mal vor, ich glaube, 25 Jahren oder so an die Deutsche Bank oder so über und hat ihren Hauptsitz in Frankfurt. Die gibt es hier
Okay.
zwar auch noch mit einem Standort, aber viele glauben immer noch, Schwäbisch Hall sei eine Firma. Nein, ist sie nicht. Nee, in Schwäbisch Hall ist American Football tatsächlich so mit der größte Sport, den es gibt, also vor Fußball.
Interessant, ja.
Und es gab auch aktuell sogar wieder sehr erfolgreich, spielen in der Bundesliga, haben auch schon mehrere deutsche Meistertitel gewonnen. Und in Schwäbisch Hall, ich sag mal, neben den Randsportarten, also wer tanzen will, geht tanzen, wer fechten will, geht fechten. Aber ich sage mal, die zwei Großen waren Fußball und Football. Und entweder man ist Fußballspielen gegangen oder man ist Footballspielen gegangen. Bei mir war es zunächst beides. Irgendwann mal habe ich festgestellt, beides überfordert mich und meinen Körper. Und dann bin ich beim American Football hängen geblieben. Und da hat sich dann so die Leidenschaft für Amerika, für die Kultur entwickelt, rein aus dem Sport heraus. Wir hatten immer Amerikaner, die von den USA rüberkamen, um hier zu spielen. Sogenannte Importspieler, also in der Bundesliga bezahlt man dann die Amerikaner dafür, dass sie herkommen, um hier Fußball zu spielen. Und so hatte ich immer so ein bisschen Affinität in die USA. Und dann hatte ich mal auf einem Immobilienkongress, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, einen kennengelernt, auch einen Auswanderer in die USA, der Grundstückshandel in den USA betrieben hat. Der hat in den USA Grundstücke gekauft und hat die wieder teurer verkauft. Und hat erzählt, wie er das gemacht hat, weil ich konnte es nicht glauben. Also, wie kommst du an so günstige Grundstücke ran, dass du ohne was zu tun die einfach wieder verkaufen kannst? Und da durfte ich lernen, dass in den USA einfach Datenschutz nicht das gleiche ist, wie in Deutschland. Also hier wird ja Datenschutz über alles gehangen. In den USA ist das einfach nicht der Fall. In den USA siehst du öffentlich, wem gehört welches Grundstück. Du siehst, wo diese Person wohnt. Du siehst sogar, ob diese Person Steuerschulden hat auf dem Grundstück oder die Grundsteuer bezahlt hat. Du siehst auch, wie viel. Und dann kannst du, so wie er das gemacht hat, die Leute anschreiben und sagen, hey, ich sehe, du hast hier $5.000 Steuerschulden auf deinem Grundstück. Ich kaufe es dir ab, zahle deine Steuerschulden und hat dann 30, 40% vom Wert vom Grundstück, die Grundstücke bekommen, hat die Steuerschulden beglichen und sie dann für 80% vom Wert weiterverkauft. Da habe ich gedacht, super, finde ich genial, hört sich nach mir an. Gemacht, getan, ein Maklerkollegen hier bei mir in der Gegend, mit dem ich zusammengearbeitet habe im Bereich Fix und Flip, also von dem ich regelmäßig Projekte bekommen habe. Der hat in London Finanzen studiert, irgendein Finance, irgendwas Studiengang. Und der hatte auch, ich nenne es mal immer so Fernweh, raus aus Deutschland irgendwas zu machen. Und dann sind wir zusammen in die USA geflogen mit dem Ziel, Grundstückshandel dort aufzubauen, wollten netzwerken, erste Kontakte knüpfen, die Firma gründen, Konten eröffnen. Wir haben eine Firma gegründet, wir haben Konten eröffnet, wir haben dann, und das ist eine ganz witzige Story, die hatte ich in unserem Erstgespräch ja schon erzählt, aber manchmal kommt es halt, wie es kommt. Wir waren in einem Hibachi-Restaurant, also das sind diese japanischen Restaurants, wo das Essen durch die Gegend geworfen wird und so ein großer Grill vor allem ist, haben uns auf Deutsch unterhalten und neben uns saß dann, der hat uns dann auch angesprochen, weil er erkannt hatte, dass wir aus Deutschland kommen, saß zufällig der Innenausstatter von Grant Cardone. Für die Zuhörer, wer Grant Cardone nicht kennt, ist einer der größten amerikanischen Immobilieninvestoren. Hat auch mehrere Bücher geschrieben, Podcasts gemacht, also sehr, sehr bekannt. Und die Amerikaner haben einfach per se eine andere Kultur. Also dieses, was man aus Filmen kennt, dieses vom Tellerwäscher zum Millionär, das ist dort halt wirklich machbar, weil die amerikanische Kultur anders ist, das Finanzwesen ist anders aufgebaut, es ist sehr, sehr unternehmerfreundlich. Also man kriegt Firmen sehr, sehr schnell gegründet. Ich sage immer, die amerikanischen Banken jetzt auf Immobilien bezogen, die machen das, was die deutschen Banken behaupten zu tun, aber nicht tun, nämlich das Objekt als Sicherheit zu benutzen. In Deutschland heißt ja, wir brauchen das Objekt als Sicherheit, wir schicken einen Gutachter, wir werten ein, dann wollen wir aber noch eine persönliche Bürgschaft von dir, am liebsten noch eine zweite Immobilie mit einer freien Grundschuld, und. Und in den USA gibt es die Möglichkeit, Kredite zu bekommen und wirklich das Objekt als Sicherheit zu benutzen. So, ich weiß, hier in Deutschland gibt es das auch in diversen Konstellationen, bei Mehrfamilienhäusern, je nach in Abhängigkeit der Rendite, aber ich sage mal, der klassische Fall, zu 95% braucht es irgendeine Bürgschaft noch dahinter. Aber in den USA ist es ein ganz normales Finanzprodukt, das sind sogenannte DSCR-Loans, die sind bonitätsunabhängig. Da braucht man lediglich, muss das Miet- und Kostenverhältnis 1 zu 2,5 sein. Nicht 2,51 zu 1,25, so ist es richtig. Und dann nehmen die das Objekt als Sicherheit. Punkt.
Aber um mir da einzuhacken,
Ja.
war das jetzt dein Gang nach USA? In welchem Jahr war das? War das nach der Blase? Weil ich
Das war
meine.
nach der Blase. Das war vor 2 Jahren jetzt.
Okay, weil es gab ja dann
Zweieinhalb.
schon einen gewissen Wechsel, nachdem diese Blase dann in den USA ge geplatzt ist,
Genau.
hat
Lehman
sich.
Brothers 2008. Da gab es auch bei den Amis Umdenken. Da haben die ja wirklich alles finanziert. Die haben ja mehrere
Eben.
Hypotheken auf ein Haus
Genau.
genommen.
Und das
Das
hat sich ja
Ding
geändert dann.
komplett, genau, und das hat denen das Genick gebrochen. Das ist das, was ich auch vorhin in Deutschland, ich will jetzt nicht sagen, in Deutschland sind wir genauso schlimm, wie die Amis damals waren. Das nicht, aber das passiert, wenn man seine Finanzprodukte überhebelt, wenn man diese 110, 120%, und da haben wir ja nicht mal von 110, 120, da haben wir ja von 2, 3, 400% gesprochen, die Immobilien beliehen waren. Also völlig absurd. Und wenn dann mal der erste fällt,
Der ganze Osten wird nur
100%
beliehen.
bekommt und 300% liefern muss, nicht kann, dann fängt das Ganze an durchzurollen, und das ist ja dann auch passiert. Also es war danach, es war vor 2 Jahren ungefähr.
Weil in Deutschland ist es ja auch so, da hängt ja ganz viel von der persönlichen Bonität ab. Ja?
Genau.
Ich meine, das wirst du gemerkt haben, solange du im Angestelltenverhältnis bist, gut verdienst, ah,
Super.
dann ist alles super. Dann ist alles
Super.
easy peasy. Du brauchst wirklich nur einen Arbeitsvertrag, einen unbefristeten vorlegen und dir liegt die Welt zu Füßen und Beamte werden noch
Exakt.
geküsst dazu. Ja? Das
Ja.
ist Deutschland.
Genau.
Was dazu auch geführt hat, wie du es vorher angesprochen hast, Berlin, der ganze Osten. Da hat der Beleihungswert nichts mehr zu tun gehabt mit den Verkaufswerten und alle sind wie die Lemminge blind dahin und haben riesen Verluste gefahren. Das gehört zur Wahrheit dazu, wenn man über die deutsche Bankenlandschaft spricht. Ja? Also es
Genau.
ist nicht so, dass in Deutschland alles toll ist und es da keine Blasen gibt. Es sind im Prinzip auch Blasen gewesen,
Ja.
nur heißt es anders. Ja? Da.
Ja.
Also dann hatte sich ja das System dann doch geändert in den USA, als du dann drüben warst. Aber es ist immer noch so, dass die Immobilie als Sicherheit genommen werden kann und die persönliche
Kann.
Bonität keine Rolle spielt. Habe ich das richtig gesagt?
Ja, es gibt aber, das ist ein Produkt. Sie kann eine Rolle spielen, wenn man eine gute Bonität hat, ist das auch in den USA so, bekommt man einen besseren Zinssatz und einfach einen besseren Kredit. Es gibt nur dieses Produkt, dass man es auch ohne machen kann.
Okay, ja.
Und das ist einfach für Leute wie uns aus Deutschland, die jetzt frisch in die USA gehen, die
Ja.
halt keinen Credit Score aufgebaut haben.
Ja.
Auch das ist komplett anders, ist auch ganz witzig. Auch das ist komplett anders. In den USA gibt es den Credit Score, bei uns gibt es die Schufa. Im Grunde ist es vergleichbar. Sogar, also dieser Wechsel von der Schufa jetzt auf diese Skala, hat sich jetzt dem Credit Score in den USA angeglichen, weil
Ach, aha.
diese 100er Zahlen bis 1000 hoch oder 999, das ist das amerikanische System.
Ah, okay,
Also
gut.
im Grunde macht die Schufa jetzt das, was die Amis vorher schon gemacht haben. Aber in Deutschland musste ich lernen, je mehr Kredite du hast, je mehr Kreditkarten du hast und Konten du hast,
So schlechter bist du
desto
bewertet.
schlechter wird dein
Ja.
Score, obwohl du alles zurückzahlst.
Ja, es ist
Es ist verrückt. Und
so.
in den USA ist es das komplette Gegenteil. Je mehr Kredite du hast, immer unter der Voraussetzung, du zahlst auch zurück.
Ist klar,
Aber je
logisch.
mehr Kredite du hast, je mehr Leasingverträge du hast, desto höher steigt dein Credit Score. Weil die Amis sagen, hey, du kannst mit Geld umgehen. Wir sehen, du nimmst Geld, du machst mehr draus, du gibst es uns wieder zurück. Willst du mehr haben? Und in Deutschland habe ich festgestellt, wenn du zu schnell wächst, gehst du zu deinem Bankberater, mit dem du vorher super konntest. Am Anfang, so wie du gesagt hast, ein Angestelltenverhältnis, drei Monatsabrechnung, gehst zur Bank. Ja, natürlich, hier ist der Kredit.
Ja.
Mach das 3, 4, 5, 6, 7 Mal, dann sagt die Bank, Herr Leidig, vielleicht ein bisschen langsamer jetzt. Langsam sind sie ausfinanziert. Ja, und dann stehst du vorm Problem.
Genau so ist es, genau so ist es.
Genau, und jetzt aber nochmal zu dem Hibachi-Restaurant. Also wir haben
Ja,
dann die
genau.
Innenraumausstatter kennengelernt und einfach die Mentalität, der dann gefragt, was wir hier machen. Dann haben wir es ihm erzählt und dann hat er gesagt, ja, soll ich euch bekannt machen mit Leuten, die aus der Szene kommen?
Wie cool.
Und dann hat er uns seine Handynummer gegeben. Wir sind dann zurück ins Hotel oder ins Airbnb und gesagt, hey, eigentlich sollten wir den wirklich anrufen, was haben wir zu verlieren? Angerufen und er, ja, klar, ich mache euch einen Termin aus. Hier morgen habt ihr einen Termin mit einem Makler und hier die Nummer von dem und sprecht auch mit dem. Ich so, was ist denn hier los? Das würde in Deutschland nie passieren.
Nie.
Nie, dass hier einer seine wertvollen Kontakte weitergibt. Aber die wollen wirklich einfach alle gemeinsam Geschäfte machen und Win-Win-Situationen. Und dann hat sich auch da herausgestellt, das war nicht irgendein Makler, sondern in den USA sind die Makler in Verbänden organisiert. Und dann war das der Präsident von diesem Verband. Also
Wahnsinn.
gleich so das hohe Tier, wo
Ja,
uns.
Wahnsinn. Ja.
Und auch direkt zu Filialleitern bei den Banken, wo wir es dann einfach hatten konnten. Auch die Filialleiter bei den Banken, als wir erzählt haben, was wir vorhaben, auch nochmal, ey, da müsst ihr das darauf achten, darauf achten. Hier habe ich euch noch einen Kontakt. Und plötzlich hat man so viele Kontakte und man hat einen Kontakt für Finanzierung, für Handwerker, man hat plötzlich Property Manager an der Hand. Man hat plötzlich einen Kontakt bekommen für jemanden zu einem, der einem die Firmen gründet. Es war verrückt. Also es war wirklich verrückt. Und das ist jetzt auch noch so. Also jetzt, wo wir wieder in Deutschland auch sind und weniger oft in den USA, dass wir mit den Leuten sprechen, neue Kontakte bekommen. Also unser Netzwerk gefühlt wächst wöchentlich weiter. Und da haben wir auch einen kennengelernt, der uns gesagt hat, hey, wieso macht ihr Grundstückshandel? Das ist schwieriger, da müsst ihr wirklich schnell sein, ihr müsst verhandeln. Er hat ein super einfaches und langweiliges System, nämlich er kauft Single-Family-Homes, Einfamilienhäuser und vermietet die und macht damit gutes Geld. Ja, okay, kennen wir aus Deutschland. Also eine Kapitalanlagewohnung zu kaufen, können wir auch, aber wieso sollen wir das in den USA machen? Es ergibt irgendwie keinen Sinn. Und dann hat er weitererzählt, was er so macht, wie er das macht. Und irgendwann habe ich gedacht, boah, es ist zwar genau das Gleiche wie in Deutschland auch, aber es ist was ganz was anderes. Weil einfach das Finanzwesen dahinter ein ganz anderes ist. Auch die Kultur. Es gibt ja nahezu kein, deshalb dieses Fix und Flip kommt ja aus den USA.
Ja,
Die haben ja
ja, ja,
quasi
ja.
keine Grunderwerbsteuer. Da zahlst du ja nichts für den
Ja.
Ankauf. Du musst nicht mal zum Notar. Da gibt es sogenannte Title Companies. Gehst dahin, machst einen Vertrag, kannst in den USA sogar noch mit Cash bezahlen. Also diese Fluktuation ist einfach viel, viel schneller.
Ja.
Und die haben auch von der Kultur her sind die viel schneller. Ich kaufe mal, ich verkaufe, ich miete
Genau, ganz andere
wieder raus.
Mentalität.
Eine
Ist
ganz
alles
andere.
eingerichtet, egal, ja, wird
Genau, du musst
verkauft.
auch, da gibt
Ja,
es
ja.
kein, wie in Deutschland, dass du eine Wohnung oder ein Haus ohne Küche vermietest.
nee, niemals.
Kriegst du nicht vermietet.
Ja.
Es muss fertig sein, da muss man einziehen können.
Ja.
Möbel, ja, aber dass da jemand ein Haus ohne Küche gibt es nicht. Gibt es nicht. Also da muss eine Küche drin sein.
Ja, cool. Was ich nur sagen wollte zum Netzwerk. Also zum einen bin ich der Meinung, das Glück gehört dem Tüchtigen. Das ist so. Du musst mit offenen Augen durch die Gegend gehen. Du musst mal ein bisschen was wagen. Manches geht vielleicht schief, wie man bei dir gesehen hat mit dem E-Commerce, klar. Aber generell dieses wirklich immer offen sein für Möglichkeiten, das eröffnet auch Perspektiven. Und das andere ist auch, das nötige Quäntchen Glück gehört immer dazu. Also, dass der Mann jetzt gerade da gesessen ist, das war
Ja.
einfach Glück. Und du brauchst aber immer so ein bisschen Glück, dass du im Leben auch weiterkommst. Und ich bin trotzdem der Meinung, dass das Glück dem Tüchtigen gehörte.
Ja.
Irgendwann wird dir dieses Glück über den Weg laufen, im
Genau.
Laufe deiner, ja, Laufbahn.
Das ist auch meine These. So, ja, man braucht Glück. Ich bin aber fester Überzeugung, dass jeder Glück hat. Man muss sich nur mental darauf vorbereiten, es zu erkennen
Genau.
und dann auch zu ergreifen. Jemand, der einfach blind läuft und Möglichkeiten nicht erkennt, weil er sie nicht erkennen möchte, vielleicht
Ja.
auch, der sagt ja, du hast ja Glück gehabt, du hast da Glück gehabt, du hast da, wenn, wie oft ich in meinem Leben schon gehört habe, wie viel Glück ich hatte, Ich könnte aber genauso oft aufzählen, wie viel Pech ich hatte, wie oft ich Geld verloren habe, wie oft ich Sachen gemacht habe. Ich
Wie
bin
viel
auch.
Zeit du investiert hast.
Ich wollte gerade sagen, ich war auch, ich bin mal mit einem Geschäftspartner wegen dem Deal 5 Stunden Richtung Norddeutschland gefahren, um 1,5 Stunden mit einem Dealpartner einen Kaffee zu trinken, um wieder 5 Stunden heimzufahren. Das hat ja nichts mit Glück zu tun.
Nee,
Ich
das
saß an
nicht.
dem Tag 10 Stunden im Auto, um 1,5 Stunden Kaffee zu trinken, und da aber einen Deal mitzunehmen. Das hatte
Ja.
nichts mit Glück zu tun.
Hätte auch schief gehen können, ja,
Ja,
zum
genau.
Beispiel. Aber das, man muss einfach immer weitergehen und, wie du sagst, man muss es erkennen, indem man auch mit dem nebenan spricht, vielleicht mal. Wenn der einen anspricht und diese komplett andere Mentalität, das ist es ja, die ist
Ja.
ja momentan ein bisschen erschreckend. Da denkt man sich, ja, was will denn der von mir?
Ja.
Ist es denn wirklich alles so? Weil der Deutsche ist ja per se misstrauisch, weil es bei uns
Ja.
das wenig gibt, sage ich mal. Das ist die
Ja.
Mentalität. Was glaubst du, wie viele Kollegen ich habe, die sagen, Gemeinschaftsgeschäft? Oh. Nee, lieber nicht. Ich sage immer, hey, der Kuchen ist groß genug zum Teilen. Ich verstehe.
Ich finde es auch verrückt. Ich bin, also an alle Zuhörer, jeder, der mit mir ein Gemeinschaftsgeschäft machen will, ruft an, schreibt mich an. Ich bin da, da rennt ihr offene Türen bei mir ein.
Ja, also
Das
es
ist
ist wirklich, aber
wirklich.
es ist verrückt. Naja, aber das wollte ich nur noch mal nebenbei sagen, dass man, dass es wirklich so ist, man braucht Glück, aber das Glück kommt, wenn man offen und bereit ist dafür und wenn
Genau.
man echt was tut.
Ja,
Ja,
exakt.
also gut. Also dann hast du gesagt, keine Grundstücke, sondern du hast diesen Menschen, habt ihr kennengelernt.
Genau, der ist heute,
Amerikaner ist er, oder?
der ist Amerikaner, der ist
Okay.
mittlerweile auch Geschäftspartner. Der hat uns da, oder ja, Geschäftspartner, wir haben keine Gesellschaft mit ihm, aber wir arbeiten mit ihm
Ja.
zusammen.
Ja.
Und er hat uns das System erklärt. Im Grunde ist es relativ simpel. Das ist analog zu Deutschland auch. Man sucht Einfamilienhäuser. In unserem Fall haben die 3 bis 4 Zimmer, circa 130 Quadratmeter. Das sind diese klassischen Häuser, wie man sie aus Sitcoms kennt, aus Serien. Also so wie man sich's vorstellt. Diese Holzbauten mit einer Veranda vorne dran, in einer Garage seitlich, und so einem kleinen Garten. Und dann stehen die da so in diesen Vororten nebeneinander. Also genau diese Dinger. Super langweilig, aber super spannend als Investor zumindest, wenn
Ja.
man so diese deutsche Brille hat. Weil wir haben es nicht glauben können, also als wir vor Ort waren, ich habe es wirklich nicht glauben können. Ich habe es ihm auch nicht geglaubt, weil diese Objekte, je nachdem, in welchen Staaten man die kauft, in welchen Städten man die kauft, haben die Bruttomietrenditen, da wo wir unterwegs sind, in Ohio, beispielsweise in Cleveland, gibt es solche Objekte. Die kosten um die 100.000 Dollar und haben 15 bis 20% Bruttomietrendite. Und das ist halt eine ganz andere Hausnummer, wie es hier ist. Das kriegst du in Deutschland nur hin, wenn du wirklich einen günstigen Deal
Verrückt.
machst, das Objekt noch entwickelst, da noch einen Dachausbau machst, noch ein paar Stellplätze mit dazu machst, 5 Jahre wartest,
Und
dann
vielleicht
kommt
noch eine Kurzzeitvermietung
noch eine
zwischenrein
kurze,
oder
ja,
sonst
das
was.
sowieso, Sondervermietungskonzept.
Ja,
Und dann
genau.
kommst du in diese
Ja.
Sphären und da kannst du solche Objekte am Fließband kaufen, weil das so Standardobjekte sind. Wie gesagt, in gewissen Regionen. Nicht in Miami, Downtown, da sicherlich nicht. Aber so in diesen Vororten, in diesen klassischen Vororten, in diesen amerikanischen klassischen Vororten. Und auf der anderen Seite hat man zwar Zinsen, die sind deutlich höher. Wir jammern hier über 4%.
Ja.
Bei den Amerikanern sind es aktuell, also wir finanzieren für 7 bis 7,5% dort. Das muss man jetzt aber in Relation nehmen. Bei 15 bis 20% Bruttomietrendite ist das auch wieder okay.
Ja. Okay.
Einfach mal, um es jetzt mal rauszugeben. Also ich hatte ja schon gesagt, 100.000 Euro sind so Gesamtinvestitionskosten. Wir schauen auch, dass wir die Objekte leicht renovieren. Also man könnte, beziehungsweise andersrum, wenn man es ganz klassisch einkauft, so wie ich das mit meinen ersten gemacht habe, man nimmt 20% EK, zahlt die Nebenkosten, dann macht man dort bei so einem bonitätsunabhängigen Kredit, kriegt man Nee, man müsste 25% mitbringen, wenn man noch keinen Credit Score hat. Macht so eine 75% Finanzierung, bringt 25.000 Dollar mit, finanziert das und macht dann irgendwie 400 bis 600 Dollar Cashflow pro Monat mit dem Objekt. Wir wollten das Ganze, weil mittlerweile hatte ich ja in Deutschland auch so ein bisschen Erfahrung, auch in der Entwicklung, wie steigere ich so einen Objektwert. Ich wollte ja nicht wieder bei Null anfangen vom Know-how in den USA und dann haben wir unsere Strategien, die wir in Deutschland machen, auf die USA transferiert und unser Partner hat das auch schon gemacht so. Und wir haben gesagt, hey, wenn wir so leicht renovierungsbedürftige Objekte nehmen, also keine Komplettsanierung, das machen wir nicht, aber so leichte Renovierungen, A, sind die in den USA günstiger, da Holzbauten mit einer Nagelpistole und Brettern kommst du da wirklich sehr, sehr weit. Man muss das einfach so sagen. Ist auch der Grund, weshalb die Amerikaner nicht 50 Jahre lang abschreiben, sondern nur 27,5 Jahre so ein
Okay.
Objekt.
Gibt es eigentlich da einen Holzschwamm auch? Ein Hausschwamm? Gibt es denn da? Ein
Ja,
Pilz? Nur so
mehr den Holzwurm. Wo
Mhm.
man dann vor allem am Fundament aufpassen muss.
Okay.
Wer es kennt, die haben oft so entweder einen Punkt- oder Streifenfundament
Ja.
und dann einfach diese Holzbalken
Da muss
drauf.
man gucken. Ja.
Hat man
Okay.
hin und wieder einen Film gesehen, wo Leute dann unters Haus
Ja,
kriechen?
genau.
Genau, die haben ja oft keine Keller, sondern
Es ist ein
gehen
bisschen
dann so unters
erhöht. Ja,
Haus.
genau.
Genau, also da muss man drauf achten und da schicken wir auch immer den Gutachter vorbei, dass dann irgendwo der Holzwurm drin ist oder so.
Okay, ja, wunderbar.
Genau, also das wäre so die klassische Variante. Man nimmt 25.000 und kauft so ein Objekt und hat so 400 bis 600 Dollar jeden Monat Cashflow über. Aber wir haben gesagt, nein, das geht auch anders. Wir hatten hier schon rollierendes Eigenkapital gehört, auch schon angewendet, in Deutschland aber immer super schwer. Die Banken müssen da mitmachen, man muss wirklich viel entwickeln. Es dauert 2, 3, 4, 5 Jahre, bis man das Eigenkapital wieder rausbekommt. Aber mit den Produkten, die es in den USA gibt, mit dem Bankenwesen, ist das deutlich einfacher. Sodass wir jetzt mittlerweile so leicht renovierungsbedürftige ankaufen. Ich sag mal, die kosten dann zwischen 50.000 und 70.000 Dollar, die Objekte. Und dann werden dann nochmal 20, 30 oder 10 bis maximal 30, 25, 30.000 Dollar Renovierung reingesteckt. Plus ein bisschen Nebenkosten. Und dann hat man den Wert gehebelt von 100.000 hat man reingesteckt und der Objektwert sind so bei 130.000 bis 150.000 Dollar. Und wenn man dann wiederum diese 75% Finanzierung macht, bekommt man nämlich seine 100.000 Dollar in der Regel auch komplett wieder zurück. Manchmal sogar ein bisschen mehr, manchmal ist es ein bisschen weniger, je nachdem, wie weit hat man gehebelt, wie wertet die Bank ein. Aber wir versuchen immer, dass wir unser komplettes Kapital rausbekommen. Und durch dieses System, also dieses Bonitätsunabhängige und dass man den Wert hebeln kann und trotzdem die Finanzierung bekommt, ziehen wir halt wirklich unser Kapital wieder raus und nicht erst nach 10 Jahren und steuerfrei, sondern wirklich alle, je nach Objekt, 3 bis 6 Monate ziehen wir das Kapital wieder raus und kaufen dann ein neues Objekt.
Erstmal ganz kurz zur steuerlichen
Ja.
Situation. Also du hast ja auf der einen Seite den Cashflow und auf der anderen Seite dann den Erlös beim Verkauf oder beim
Exakt.
Rausziehen, sage ich mal.
Genau.
Wie wird es versteuert? Wo wird es versteuert? Und sind es verschiedene Steuerarten? Wie schaut es aus?
Genau, wichtiger Punkt. Also wir machen das Ganze in einer Gesellschaftsform. Wir kaufen nicht privat an. Wir haben dazu eine Firma gegründet, eine LLC. Das ist das Pendant zur deutschen GmbH. Mit Sternchentext. LLC kannst du in den USA. Da gibt es ein sogenanntes Check-the-Box-Verfahren. Du kannst es als Einzelgesellschaft oder als Kapitalgesellschaft ausbilden, je nachdem, wie du die Gesellschaft ausgestaltest. Wir machen es aber immer so, dass es eine Kapitalgesellschaft ist. Das heißt, die Firma kauft an, die Firma kriegt die Gewinne und die Firma muss es versteuern. Das heißt, die laufenden Gewinne in der Firma, in dem Fall sind es ausschließlich durch Mieteinnahmen, werden in unserem Fall, also es gibt ein Doppelbesteuerungsabkommen, vielleicht noch ein kurzer Disclaimer, ich bin kein Steuerberater. Wenn sich jemand dafür interessiert, immer bitte selbst prüfen im eigenen Steuerberater. Ganz, ganz wichtig. Ist auch keine Anlageberatung und, und.
Nee, das ist einfach eine Vorstellung, wie es auch sein kann.
Genau. Es gibt auch gerade in den USA mit diesen Check-the-Box-Verfahren und Doppelbesteuerungsabkommen. Und wie sieht meine Struktur in Deutschland aus? Muss man das immer mit dem Steuerberater vorher abklären? Weil da kann man wirklich viel falsch machen. Wenn man es falsch macht, zahlt man nämlich, so wie der Name sagt, doppelt Steuern. Dann zahlt man in den USA und in
Ja,
Deutschland
aber
Steuern.
hier Disclaimer, ihr hättet auch jemanden an der Hand, der dann zumindest jemanden wüsste, der dann auf den er verweisen kann, der sich mit der Thematik auskennt. Also ihr habt hier einen Steuerberater, der sich mit der
Ja,
Thematik auskennt,
genau.
und ihr könnt auf den verweisen und der verweist vielleicht wiederum an irgendjemand anderen, wenn er selber nicht bedienen kann. Ganz wichtig zu wissen, weil nicht jeder Steuerberater kennt sich mit dieser Thematik
Exakt,
aus.
das
Und
muss.
da braucht man einen Spezialisten.
Genau. Bei uns macht
Den
das,
habt ihr.
den darf ich auch nennen, das hat er auch gesagt. Das macht der Herr Dr. Konstantin Götte. Der ist bei Seitz und Partner. Die haben also er sitzt in München. Und der Herr Götte war selbst auch schon in den USA, ich glaube in New York, ja doch in New York, war er tätig, auch als Anwalt. Die sind jetzt international aufgestellt und er hat uns das komplette Konstrukt auch. Und da darf auch
Wunderbar.
jeder hin, darf ihn mandatieren, darf sich beraten lassen, falls
Perfekt.
jemand anderen hat.
Perfekt.
Muss das
Ja.
auch nicht über uns machen, kann auch
Ja,
direkt hingehen.
klar. Martin, jetzt kommen wir ja wirklich so richtig in medias res. Also wir müssen das Ganze jetzt aufbereiten. Ich habe auch
Ja.
was runtergeladen, tatsächlich, was du mal auf Instagram da gepostet hast.
Ja.
Das würde ich gerne mit dir dann kurz durchgehen,
Sehr, sehr
aber an
gerne.
dieser Stelle einen Break machen und sagen, vielen Dank, lieber Martin, dass du jetzt hier bist, dass du uns das jetzt mal so die Einführung, eine ziemlich lange Einführung, aber ich finde sie wichtig, weil das kein Konstrukt ist, das so alltäglich ist. Ja, ich meine, Dubai
Genau.
kann mittlerweile
Ja.
jeder so ungefähr. Und wir müssen wissen, wer ist der Mensch, der da dahinter steht. Und deswegen auch diese lange Einführung mit deinem Werdegang, damit man weiß, wo bist du, wo kommst du her, wer bist du, wie handelst du deine Ehrlichkeit in deinen Aussagen in Bezug auch auf Scheitern. Ich kenne niemanden, der noch nie gescheitert ist, muss ich jetzt auch mal ganz ehrlich sagen. Der
Ja.
erfolgreich ist und noch nie gescheitert ist, kenne ich keinen, aber gut, vielleicht gibt es die, ich kenne ihn nicht. Und deswegen war diese so eine lange Einführung. Und deswegen würde ich an dieser Stelle, weil sonst wird insgesamt die Folge so lang, einen Cut machen und sagen, super, wir machen nächste Woche weiter in Old Fresh, wie es so schön heißt, und gehen dann so richtig rein und du erklärst es dann, dieses sozusagen das Technische. Wollen
Ja,
wir das so
sehr, sehr
machen?
gerne.
Super.
Sehr, sehr gerne.
Wunderbar. Dann bedanke ich mich fürs Zuhören und kann versprechen, wir sind da in 14 Tagen, nicht nächste Woche. Wir haben jetzt die 14-tägige Folgenreihe. Sind wir wieder da mit Martin, machen weiter, wo wir jetzt aufgehört haben. Und ich kann versprechen, es wird super, super, super spannend. Also wirklich, ich bin sehr begeistert von dem Konstrukt. Also, tschüss, vielen Dank, bis nächste Woche.
Bis in 14 Tagen. Tschüss.
Ciao.